ARD.
Du suchst die Nähe eher als ich. Diesen Art von, dass Linie so versteht, wenn wir physisch zusammen sind und diesen Nähe hat und diesen Verbundenheit, das heißt, wir sind ein Team. Und das ist nicht mein Automatismus. Und ich brauche nicht den Hand oder den Kuss oder den Umarmung, um das zu wissen, so das ist nicht mein Bedürfnis.
Die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2.
Ich bin Erik Hickmann. Ich arbeite als Paartherapeut in Hamburg. Das mache ich schon seit vielen Jahren und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, denn ich liebe es, Beziehungsdynamiken ja zu untersuchen, zu hinterfragen und Menschen dabei zu helfen, besser zu verstehen, warum ihr Partner, ihre Partnerin vielleicht so reagiert, wie er oder sie reagiert.
Ich bin Maria Richter, Autorin und eure Host für diesen Podcast. Und ich denke, jeder von euch kennt das vielleicht auch aus der eigenen Beziehung oder aus dem Umfeld. Ab und zu kracht es auch einfach mal in einer Beziehung. Da kann es auch mal um die Klopapierrolle gehen, die falsch rumhängt. Oder auch um Vertrauensmissbrauch. Oder die Kommunikation passt einfach nicht mehr. Und meist spielt sich das alles ja hinter verschlossenen Türen ab. Zumindest bis jetzt. Denn dank Paartherapeut Erik Hegmann können wir mal hinter diese verschlossenen Türen schauen und Teil einer echten Therapiesitzung mit echten Paaren sein. Und ihr könnt dann natürlich Tipps für eure eigene Beziehung mitnehmen. Erik führt mit den Paaren, die für diesen Podcast Zoom gekommen sind, eine einmalige Intensivsitzung durch. Und die kann aber auch mehrere Stunden dauern. Heute geht es um Miriam und Pauline. Pauline ist 32 Jahre alt und ihre dänische Frau Miriam ist 33. Sie haben auch einen gemeinsamen Sohn Vigo und sie wünschen sich noch weiteren Nachwuchs. Die beiden sind seit 8 Jahren zusammen, eigentlich auch ein ziemlich gutes Team, aber neben dem Kind haben die beiden einen unglaublich vollen Terminkalender mit Fulltime-Jobs, mit vielen Freunden, noch sehr vielen Plänen, die sie umsetzen wollen. Und damit gehen beide aber total unterschiedlich um. Pauline macht alles spontan, wie es kommt, und Miriam braucht ganz viel Struktur durch To-Do-Listen, die sie abarbeitet. Und das Resultat dann: die eine fühlt sich ständig kontrolliert und die andere fühlt sich in ihrem Bedürfnis nach Sicherheit nicht ernst genommen. Und genau daran wollen sie heute mit Erik arbeiten. Und wenn ihr euch auch mal ein Bild von Miriam und Pauline machen wollt, dann ein Tipp von mir: schaut euch die gleichnamige Doku-Serie vom NDR Fernsehen an. Die Paartherapie findet ihr nämlich auch in der ARD Mediathek. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns eine gute Bewertung oder einen Kommentar dalasst, ihn teilt und weiterempfehlt.
Darf ich meine Schuhe ausziehen?
Du darfst.
Ja.
Sehr gerne, okay. Natürlich.
Weil das ist mir so ein bisschen steif, wie ich sitze. So würde ich normalerweise jetzt
okay,
nicht sitzen.
Okay, ja, natürlich. Du, wir haben ein großes Sofa.
Ja, genau.
Du kannst
okay.
Legen, wenn du willst.
Nein, das will ich nicht. Ich will nur so, ich sage, wenn wir irgendwie so reden oder sowas, dann sitze ich ja eher so ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Auch ein bisschen zu dir, das ist mir so ein bisschen zu steif.
Ja, ja, okay.
Vielleicht fangen wir mal eher vorsichtig an und sagen: Pauline, was sind die Dinge von Miriam, die du gerne können würdest, die sie total gut kann?
Das war süß.
Also wofür ich die Miri sehr bewundere, ist, dass ich dich unglaublich mutig finde. Du hast unglaublich starke Werte, für die du auch eintrittst und wo du auch dich so sehr gut behaupten kannst. Und ich habe das Gefühl, dass du dir nicht so viel Gedanken machst, was die anderen dann über dich denken, wenn du das sagst. Was ich gerne hätte von dem, was du kannst, ist so dieses furchtlosere Dinge sagen, Meinung äußern, dafür einstehen auch und so frei heraus auch zu sprechen. Du bist viel direkter als ich. Das würde ich mir so für mich persönlich auch in meinem privaten Bereich mehr wünschen, dass ich das mehr kann. Also dafür bewundere ich dich dann immer.
Miriam, gibt es was, wo du sagen würdest, das hat Pauline drauf, da bin ich nicht so gut drin?
Also du kannst einfach Leute und die Situation und soziale Interaktion als alles eigentlich sehr gut lesen und kannst gut einschätzen, was da benötigt ist und was gut ist und was passend ist, und das kann ich schlechter. Und das finde ich schon immer auch sehr beeindruckend. Die andere Sache ist, du schaffst Sachen zu tun. Wenn irgendwas ist, du kannst ganz gut priorisieren. Und das würde ich auch gerne besser können, weil ich bin dann eher so eine Person, die Rahmen drumherum richtig haben wollen, dann will ich erst, dass alles aufgeräumt ist, dass es alles geklärt, das gibt einen Zeitplan, für wann ich das mache. Und das heißt, ich habe die 3 Stunden hier eingeplant. Und Pauline macht das so, ich muss das hier machen. Und dann setzt sie sich in totale Chaos, aber kriegt das dann hin. Mhm. Und das bewundere ich schon auch, dass du immer so Sachen so auch auf einen spontanen Weg und Art und Weise dann trotzdem schärfe und die werden trotzdem richtig schön.
Das war jetzt der sehr positive Blick auf Unterschiede. Nach meiner Erfahrung führt Unterschiede auch immer zu Konflikten. Mhm. Wann prallt ihr denn da aufeinander mal? Also ich höre hier Struktur und Vorbereitung, Planung, Recherche, gibt Sicherheit. Mhm. Und bei dir, das mache ich intuitiv.
Ja. Mhm.
Prallt das auch mal zusammen?
Ja.
Oh yes.
Oh yes.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Was passiert dann?
Was passiert dann?
Ja, was passiert dann?
Wir haben ein sehr volles Alltag. Ja. Wir arbeiten beide Vollzeit. Mhm. Und wir haben ein Kind. Mhm. Und wir haben eigentlich auch ein ziemlich großes Freundeskreis. So, wir haben einfach viele Pläne. Mhm. Und sehr viele Programme. Und das kommt natürlich zusammen, dass ich alle durchplanen möchte. Mhm. Und ich finde das auch eine Notwendigkeit, um dass so ein Alltag funktioniert. Das reicht oft auch nicht für mich, dass ich meine Sache und meine Arbeit und meine Pläne kontrollieren kann. Ich muss auch die Pläne von Vigo und Pauline unter Kontrolle haben und im Blick haben. Und wie passt das alles zusammen? Und also wie du sagst, du bist genervt von der Frage, die ich stelle, wenn wir aufstehen, wo ich sage, was essen wir heute Abend? Und du denkst so, das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier mittags esse.
Die beiden zeichnen ein total schönes Bild voneinander, wie ich finde. Also da denkt man im ersten Moment, das ist doch alles gut. Die ergänzen sich doch super mit ihren Unterschieden.
Naja, Unterschiede neigen ja dazu, dass man sie eher als bedrohlich erlebt und nicht so leicht als Ergänzung. Deswegen war mir so wichtig, gleich zu Beginn hier diese Intervention zu machen. Was ist das denn eigentlich und wann ist das wirklich gut? Und darauf sind die beiden auch sofort eingestiegen. Also die wussten schon, diese Kontrolle oder dieser Wunsch nach Sicherheit, das hat schon auch einen Sinn. Genauso wie ich weiß schon, dass sie Freiraum braucht für ihre eigene Entwicklung und ich darf ihr den nicht nehmen. Aber warum ist es so schwer, dann das zuzulassen und den anderen machen zu lassen? Warum ist es so schwierig abzugeben? Welche Ängste liegen da drunter, wenn ich abgebe?
Und was genau passiert auch, wenn ich das nicht kann, wenn ich nicht abgeben kann, wenn ich den Partner nicht lassen kann? Was passiert in der Beziehung, wenn einer halt dieses sehr, sehr, sehr große Kontrollbedürfnis hat, wie das bei Miri der Fall ist?
Das Kontrollbedürfnis hat ja einen Grund. Also da geht es ja auch darum, ich fühle mich sicher, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Diese Strategie ist im Kleinen in manchen Situationen sicherlich tragfähig und sinnvoll, aber im Großen und Ganzen, ich kann nicht alles kontrollieren. Und damit muss ich mich abfinden.
Ist das für dich dann ein Angriff an deine Autonomie, ja, deine Selbstbestimmung?
Ja, weil das ist ja nicht nur so, dass du sagst, okay, ich muss heute Abend kochen, was muss ich einkaufen, sondern es ist, wenn ich dann sage, hey, mach dir keinen Kopf, ich kümmere mich drum, um wann soll das Essen auf dem Tisch sein, also okay, 6:30 essen wir.
Das machst du, um mich quasi zu helfen.
Genau, dann sage ich so, hey, komm, ich mach das für heute und dann fragst du, ja, aber was essen wir? Und dann sage ich so, ist doch egal, ich kümmere mich drum. So, ja. Und ich würde behaupten, dass ich eine gute Köchin bin so, und auf dass eigentlich Fall. Immer auch genug Essen auf dem Tisch ist. Ja, aber was gibt's dann? Und hast du das dann alles eingekauft? Und hast du in den Kühlschrank geguckt? So, und dann denke ich so, hä? Also dann mach's entweder selber oder du gibst es jetzt ab. Ich möchte das ja dann auch gerne. Ich möchte es dann gerne auch wegnehmen und aus deinem Kopf auch rausholen.
Ja. Aber du möchtest das Projekt dann für dich alleine haben. Ne?
Ja.
Also du möchtest jetzt nicht mit ihr dann noch absprechen, aus dem Supermarkt anrufen und sagen, so, soll ich das oder das dazu kaufen? Ja. Sondern das ist dann dein
Job. Ich glaube, das geht eher um, dass du denkst, dass es so, du gibst mir Ruhe mit zu sagen, hey, ich nehme das, da musst du dich keine Gedanken darüber machen. Und das ist nicht so für mich. Für mich gibt es mir mehr Ruhe, wenn wir einfach 2 Minuten da uns unterhalten und sagen, ja, das gibt heute Wok.
Ja, aber du fragst ja dann auch, hey, haben wir denn noch alle Soßen? Oder muss ich noch was einkaufen gehen?
Ja, aber das ist genau. Und wenn wir das einfach so besprechen, dann wäre das für mich auch so, alles gut. Aber du sagst dann so, ne, ich übernehme das. Und dann verstehst du nicht, dass es ja noch in meinem Kopf ist.
Mich würde interessieren, wenn du das übernimmst und dich nicht darauf einlässt, jetzt zum Beispiel zu sagen, das sind die 7 Soßen haben wir. Woran liegt das? Du hast die 7 Soßen gar nicht im Kopf oder es interessiert dich nicht? Beides?
Nee, ich denke mal, also ich koche sehr intuitiv auch und sehr spontan. Und eigentlich, wenn ich so im Kopf habe, okay, das und das Gericht wird es geben, dann weiß ich habe dafür alles. Und wenn ich was nicht habe, dann improvisiere ich. So. Mhm. Und dann ärgere ich mich dann darüber, weil ich denke, wenn du das alles durchplanen musst, dann
mach das selber.
Dann mache es selber.
Ja.
Weil ich entscheide, also es ist dann meine Aufgabe und ich entscheide dann, wie ich die Lösung auch wann. Und zum Beispiel vor meinem ersten Kaffee habe ich dann auch keine Lust, schon zu überlegen, wie die Einkaufsliste ist.
Das heißt, du bist eher im Improvisieren Und das heißt, du bist eher im Hier und Jetzt.
Mhm.
Und für dich fühlt es sich besser an, wenn du weißt, ich kann mich um die Dinge kümmern und dann kann ich sie priorisieren und dann kann ich entscheiden und dann habe ich das dann, wenn ich es brauche.
Ja.
Das heißt, deine Planung geht ein Stück weiter in die Zukunft rein.
Ja.
Was bedeutet denn dieser Streit über Ordnung?
Ja, das bedeutet vor allem, mir ist das alles zu viel. Ich weiß nicht, wie ich es bewältigen soll. Und das kann ich nur, wenn ich die alte Strategie nutze, die mir schon so oft geholfen hat, nämlich ich mache eine Liste. Aber die schönste Liste zeigt mir vielleicht ja auch irgendwann mal, die Liste ist zu lang. Das kann niemand bewältigen. Und Kontrolle ist vielleicht ein Hilfsmittel dafür, aber irgendwann mal wird es zu viel. Vor allem auch in dem Fall der Partnerin.
Wenn ich jetzt dieses große Kontroll-, Ordnungs-, Sicherheitsbedürfnis habe, was kann da auch ganz allgemein dahinter stecken? Wo kommt das her, dass die das überhaupt mal entwickelt haben?
Da ist natürlich eine Angst da, eine Angst, irgendwie etwas nicht zu schaffen. Und das kennen beispielsweise Eltern ja ganz gut. Da geht es um die Angst, dass man dem Kind nicht gerecht wird. Da geht es auch um die Angst, dass man dem Partner, der Partnerin nicht gerecht wird. Da sind schon viele Ängste da. Und Kontrolle ist ja nur eine Methode, um Sicherheit zu bekommen. Interessant ist herauszufinden, gäbe es noch andere Strategien, um sich sicher zu fühlen. Und in der Partnerschaft könnte das ja sein, ich gebe an eine Partnerin ab, der ich vertraue, dass sie das schon hinbekommt.
Das ist ja tatsächlich auch der Versuch, den Pauline macht. Die sagt, ich koche, ich kümmere mich ums Essen, bitte kümmere du dich nicht drum. Und Miriam kann das nicht. Miriam muss dann fragen, haben wir alle Soßen da? Hast du alles dafür eingekauft? Also selbst wenn dieses Angebot im Raum steht, ich mache das für dich, kann sie nicht es einfach komplett abgeben.
Ich finde, an der Stelle ist immer der Gedanke interessant, was müsste ich noch lernen, um das zu können? Und ich glaube auch, sie würde das gerne abgeben, aber sie sagt ja auch, ich kann das nicht. Ich kann es gut verstehen. Also wir alle kennen das, glaube ich, wenn wir so einen starken Impuls verspüren, der muss ja irgendwo hin, der muss raus. Und bei ihr ist es eben zurück zur Liste, zurück zur Kontrolle.
Aber hast du da nicht auch einen Tipp, auch für alle, die jetzt vielleicht zu Hause sitzen und sich denken, ja, ich möchte das auch schon alles immer abgehakt haben auf meiner Liste. Gibt es da irgendwie einen Tipp oder einen Kniff, wo man sagt, ich reguliere mich selber mal ein bisschen anders, um eben nicht dieser Kontrolltyp zu sein?
Also wichtig ist schon mal, sich zu beobachten, wie geht's mir dabei und festzustellen, da steigt die Spannung an, die Spannung steigt weiter und weiter und dann mache ich das Übliche, nämlich mache Kontrolle, ich mache eine Liste. Und dann kann ich mich ja mal beobachten, wie lange dauert es eigentlich, bis die Spannung wieder ansteigt und bis ich die Liste ergänzen muss. Und wenn das in kurzer Folge passiert, dann ist diese Strategie einfach nicht nachhaltig. Und dann muss ich eine andere ausprobieren. Wenn ich was Neues wage, dann sagt mein Gehirn immer, das könnte gefährlich sein, da muss ich aufpassen, das könnte bedrohlich werden, das könnte auch schief gehen. Aber ich muss es ausprobieren. Und wenn es dann nicht klappt, dann heißt es nicht, dass ich das nicht schaffe, sondern dann heißt das nur, dass ich es noch nicht geschafft habe.
Ich würde tatsächlich gerne darauf schauen. Du suchst die Nähe eher als ich. Diesen Art von, dass Linie so versteht, wenn wir physisch zusammen sind und diesen Nähe hat und diesen Verbundenheit, das heißt, wir sind ein Team. Und das ist nicht mein Automatismus. Ich weiß, wir sind ein Team, weil alle Sachen gut läuft. Und wir kriegen so viel hin in unser Alltag, das hätten wir gar nicht geschafft, wären wir nicht ein Team. Und ich brauche nicht den Hand oder den Kuss oder den Umarmung, um das zu wissen. So, das ist nicht mein Bedürfnis.
Ja, was wäre denn dein Bedürfnis da?
Ich würde mich auch gerne entwickeln, also ein bisschen mich da, so ich das auch loslassen kann im Alltag oder ein bisschen mehr darauf eingehen kann. Weil Faktum ist ja auch, die To-Do-List ist ja immer da. Also und egal, wie viel ich abarbeite, dann kommen einfach neue Punkte dazu. Mhm. Aber in meinem Kopf und Automatismus ist das immer, diese To-Do-Liste muss vollständig abarbeitet werden, bevor ich irgendwas genießen kann. Mhm. Und ich mag das in unserer Beziehung, ich mag das aber auch für mich alleine. Also ich darf nicht mein Buch lesen, bevor die Wohnung komplett fertig ist. Aber dann haben wir ja plötzlich 11 und dann kannst du leider dein Buch nicht lesen.
Mhm.
Und dann diese Zeit, die eigentlich für dich ist, um dich zu erholen, die nehme ich mich nicht. Also du kannst ja immer weitermachen.
Das wird nie aufhören.
Genau.
Und deswegen auch meine Frage an dich. Welches Gefühl hast du dabei? Ist das bedrohlich? Ist das beklemmend?
Ja, also ob das bedrohlich ist.
Was fühlst du dabei, wenn du daran denkst, dass die Liste immer, dass die To-Do-Liste im Prinzip nie aufhört oder dass sie immer da ist?
Das ist so ein Gefühl, eine Emotion von Chaos. hier ist nichts unter Kontrolle. Das ist
du bist verloren. Du fühlst dich da verloren.
Ja.
So. Und dein Werkzeug ist Priorisierung, Strategie.
Ja. Ich muss Sachen erledigen und ich muss was tun.
Und das beruhigt dich dann?
Das beruhigt mich.
Wann kommt die Ruhe? Gerade eben habe ich gehört, die Ruhe kommt ja gar nicht, weil es gibt ja immer noch mehr dazu zu tun.
Ja, aber die wäre ja noch schlimmer, wenn ich nichts, also wenn ich gar nicht.
Das heißt, deine Strategie ist keine Lösungsstrategie, sondern eine Strategie, die es nur nicht noch schlimmer macht.
Das weiß ich nicht, weil Erwachsenenleben ist ja, da ist ja immer Sachen zu tun. Sodass, also, man ja, würde nicht, ja nie
aber,
sagen,
aber nicht alles, aber nicht alles, aber nicht alles empfinde ich als zu viel.
Gut, aber ich mache immer eine Liste. Mhm. So, ich weiß, was will ich erledigen heute.
Das gibt dir Sicherheit.
Das gibt mir Sicherheit. Genau. Also ich hänge stark zusammen mit, das hatte ich nicht in meiner Kindheit. Mhm. Eine Elternteil kenne ich gar nicht und die anderen Elternteil also ist krank, ist Alkoholikerin. Es ist so, dass alles so ein bisschen
unsicher
wird. Das will ich, das will ich gerne nicht haben. Also das wäre mein Albtraum.
Da kommt die Kontrolle, ne? Da kommt der Wunsch nach Kontrolle bei dir, glaube ich, wieder durch. Und einmal, aber an dich jetzt, Roline, was wäre dein Painpoint?
Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg davon, weil da ist immer richtig viel, was ungeklärt ist. Mhm. Und das wird auch immer so bleiben. Mhm. Aber mein Go-To ist dann immer eher Umarmung. Also, wenn du mich dann in den Arm nimmst und sagst so, hey, komm, wir schaffen das schon alles und wir trinken heute Abend ein Glas Wein oder wir machen nachher einen schönen Kaffee zusammen, das gibt mir ganz viel Sicherheit. Und deswegen suche ich das auch immer ganz gezielt. Ich sage dann auch manchmal, boah, ich brauche jetzt mal eine Umarmung. Mhm. Ne? Und dann kommst du auch, okay, alles klar. Ne? Und dann ist es so mein Werkzeug, um dann mit Stress irgendwie umzugehen.
Ich will sagen, so deinen Punkt, also ich muss sagen, weil ich denke tatsächlich, wenn das dann so viel ist, und das ist ganz selten bei dir, dann bist du aber auch so, boah, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht alles. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das ist der einzige Moment, wo ich dann alles loslassen kann und dann plötzlich sagen kann, Schatz, das ist doch egal. Dann hängen wir den Regal ja einfach nicht
dann
auf.
Dann funktioniert das.
Ja. Für mich kann sie das dann.
Dann funktioniert das. Ganz spannend. Du übernimmst dann ihr Werkzeug.
Ja.
Und sagst, jetzt ist das gar nicht so nötig.
Ja.
Das können wir auch morgen machen.
Ja, weil das ist ja, ich weiß das ja rationell, das ist ja nicht das Wichtigste. Und dann sage ich dir auch, also hör mal, jetzt machen wir das ganz entspannt. Wir müssen ja nicht die Sachen klar. Ja. Das ist ja nicht immer so black and white, wie man immer denkt, wenn man so ein Chaos-Gedanke reinkommt.
Ich fand das an der Stelle ganz spannend, dass die beiden gesagt haben, dass sie Zuneigung und Nähe zueinander total anders ausdrücken. Also da haben wir Pauline, die braucht den Kuss, die muss mal Händchen halten, die braucht die Umarmung, um halt diese Zuneigung auch zu fühlen. Und Miriam sagt, das ist nicht die Sprache, die ich spreche. Für mich sind wir verbunden, wenn wir die Liste abgearbeitet haben, wenn alles läuft. Das zeigt für sie, wir sind ein Team. Aber was heißt denn das in der Beziehung, wenn beide das so ganz anders brauchen?
Das heißt erstmal nur, dass sich die Partnerinnen in dem Fall aufeinander einstellen müssen und sich bewusst machen müssen, es geht nicht darum, dass beide die gleiche Liebessprache sprechen, sondern es geht darum, die des anderen zu verstehen, zu dechiffrieren und anzuerkennen. Und da bin ich jetzt bei diesem Bild, das kennen vielleicht viele, die fünf Sprachen der Liebe von Chapman. Man darf nicht den Fehler machen und zu glauben, die Partner müssten die gleiche Liebessprache sprechen, damit die Beziehung funktioniert. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, abzugleichen. Und dafür ist dieses Modell tatsächlich sehr gut. Ich benutze es auch gerne in der Paartherapie. Abzugleichen, wann fühle ich mich eigentlich wirklich geliebt? Was sind die Situationen, in denen ich mich sicher und geborgen fühle? Was sind die, in denen du dich gut fühlst? Und die lege ich erstmal nebeneinander. Ich kann daraus keine Forderung erstellen, das musst du jetzt so machen. Aber wenn man einander liebt, denke ich mal, dann wird man diese Angebote einfach nutzen wollen und dann legt man vielleicht mal bei der einen oder anderen Sprache eine Schippe drauf.
Miri, die immer alles erledigen muss und zwar nach einem Plan und das muss alles so laufen, bis Pauline irgendwann sagt, oh Gott, jetzt wird mir gerade alles zu viel. Und dann ist Miri plötzlich da und sagt, dann lass es liegen. Sie kann also ihrer Partnerin zuliebe, dann kann sie es ja doch irgendwie sagen, das Regal wird nicht aufgebaut.
Das ist ja typisch. Wir wissen doch eigentlich, was wir verändern müssten. Wir wissen das ganz genau. Und das dann auch noch der Partnerin vorzuschlagen, obwohl man das natürlich ja eigentlich weiß für sich selber, dass man das gut auch mal machen könnte, ist natürlich besonders bedeutsam. Und das zeigt sich an der Stelle sehr, sehr schön. Ich glaube, wir alle kennen das aus unserem Alltag. Wir wissen schon, was wir tun sollten. Wir tun es nur nicht. Und die große Frage ist, warum nicht?
Und warum nicht? Frage ich dich jetzt direkt zurück.
Ja, warum nicht? Also es gibt gute Gründe dafür. Sonst würden wir es nicht tun. Mhm. Ich gehe mal davon aus, das, was wir machen, das ist logisch. Ob jemand anders das auch so logisch sieht, das ist die zweite Frage. Aber es muss eine Logik geben. Mhm. Das kann Prägung sein, das kann Aufwachsen sein, das kann das Elternhaus sein, das kann eine Beziehungserfahrung von früher sein, wo das gut funktioniert hat, diese Strategie. Solche Glaubenssätze, die nähren sich aus verschiedenen Bereichen. Was dann die Alternative sein kann, die muss man eben dann auch herausfinden und testen und ausprobieren.
Diese Listen. Diese Kontrolle und diese Prioritäten.
Ja.
Da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf schauen, wenn du magst.
Können wir gerne machen.
Da sind ja ein paar große Themen auf dieser Liste. Umzüge, egal wohin, ist ein großes Thema. Muss ein Hausstand gemacht werden, es braucht eine neue Kita, all diese Dinge, die da reinfallen. Ihr wollt eure Familie vergrößern. Die Liste wird jetzt um Must-Haves erweitert.
Das sage ich auch immer. Das mache ich doch auch manchmal, wenn
ja,
wir dann so.
Und was kommt runter? Aber was kommt runter dafür?
Wahrscheinlich. Zeit für mich. Zeit für uns.
Was,
kommt ja wahrscheinlich runter, also im Endeffekt.
Ist das der Preis, den ihr zu zahlen bereit seid?
Nein, eigentlich nicht. Aber die Sachen, die dann gut für uns sind oder die Sachen, die gut für mich sind. Also es wird dann oft so, dass das kann man weglassen.
Ich glaube, das ist ja auch das, was passiert, wenn wir lange uns vernachlässigen oder uns immer für andere Dinge entscheiden als für uns, dann, glaube ich, passiert das auch, wo wir dann eben auf unterschiedlichen Schienen dann auch fahren und eher so nebenher fahren. Wir schaffen dann zwar eine Menge auch, aber wir gehen dabei dann so ein bisschen auseinander. Wir laufen dann eher so nebenher statt dieses Miteinander. Und das sind dann, glaube ich, die Momente, wo ich dann komme und sage so, komm mal eben oder ich würde dich gerne in den Arm nehmen oder hey, nimm dir doch jetzt einfach das Buch und setz dich auf die Couch. Und es ist ja so, also wenn man sich das rational anguckt, auch wenn wir anderen Leuten erzählen, was wir machen und wie so unsere Woche abläuft, ne, dann sagen die auch so, boah, das ist viel zu viel, was ihr macht. Und wir sind aber sehr drin und wir wissen auch, okay, wir können das schaffen. Und da ist ja aber immer die Frage, zu welchem Preis schaffen wir das dann?
Ich habe so ein bisschen gehört, ein Thema ist eure Zeit zu zweit.
Ja.
Ich empfehle meinen Paaren Date Nights. Und ich halte die auch nicht für optional. Also ich glaube, die müssen sein. Wie oft? Muss sich jedes Paar selber entscheiden, aber Date Nights sind nicht optional, sondern die sind notwendig. Und dafür muss man sich auf der Liste von anderen Dingen trennen.
Ja. Ich mag das ja auch gerne, wenn wir das schaffen, mit einem Wein auf den Couch zu legen. Bis vor, ist es einen Monat, ist unser Kind ja auch um 10 Uhr schlafen gegangen.
Mhm.
Das will ich nur so da rein
sagen. Ja, das verändert sich nur. Ihr wollt jetzt mehr Kinder.
Ja.
Das heißt, es fängt wieder von vorne an.
Ja.
Und das andere wird ja nicht weniger,
ja.
Es werden nur andere Themen.
Ja.
Das heißt also, die Zeit, die euch bleibt für euch, wird nicht mehr, wenn ihr nicht was anderes von der Liste kippt.
Und das muss ja auch kein Date Night sein, das kann ja auch ein Date Morning sein. Ne? Also, wir
ich schlage nicht vor, dass wir renovieren.
Das ist sehr gut.
Also ich dachte jetzt ehrlich gesagt bei Date Night auch ein bisschen was Intimeres als renovieren. Ich weiß nicht, wie ihr renoviert.
Genau.
Auch das kann sehr spaßig sein, keine Frage. Aber das ist hier nun auch ein wichtiger Bestandteil von einer Beziehung.
Ja. Also für mich ist es tatsächlich egal, wo wir sind. Für mich ist wichtig, dass wir Zeit alleine verbringen.
Aber wie viel Zeit sollte es denn sein?
Am Stück.
Der Stück ist schön. Ist einfacher zu organisieren. Oh. Ist verteilt. Nein, aber es geht ja wirklich auch. Es geht ja um Welt. Nein.
Zwei Stunden wäre gut. Ist das doch schwierig, so zu sagen. Ich finde, einmal pro Monat klingt doch gut.
Aber was packt ihr da alles rein, in den einmal pro Monat? Da packt ihr alles rein, da packt ihr Intimität rein, da packt ihr...
Ja, aber das meinte ich gerade, also so, machen das wahrscheinlich eher öfter.
Ja, es geht ja nicht darum, jetzt ein Sexdate zu planen.
Nicht nur, aber natürlich ist es auch ein Teil. Ne?
Ja, ja.
Also ihr wollt euch nicht nur als Eltern fühlen, sondern ihr wollt euch auch als Paar fühlen.
Ja, auf jeden Fall.
Also meine Erfahrung ist, Eltern, die das frühzeitig mit einplanen, funktionieren auch als Team besser.
Für mich glaube ich, das würde sogar auch besser funktionieren, als wenn wir sagen, diesen so, gut, Mittwoch gehen wir einfach essen, aber das muss nicht diesen große Ding sein. So kleine kurze Breaks so haben, wo wir die Zeit für uns genommen haben. So, ich glaube, da kann
was ich sehr schön finde, ist ja, wenn man aus Date Night so ein bisschen was Besonderes trotzdem macht, egal was man tut. Und zwar ist das die Idee, 2 Date Nights pro Monat. Und bei diesen Date Nights ist immer einer für das Date verantwortlich. Das wird abwechselnd gemacht. Und außerdem ist abwechselnd die Art des Dates. Nämlich einmal ist es etwas Neues und einmal etwas Bewährtes, von dem man weiß, das funktioniert super. Und in so einem spielerischen Rahmen hat das vielleicht wieder ein bisschen was, wo ihr euch, ich sag mal, ein bisschen mehr als Komplizen wieder erlebt in einem gemeinsamen Projekt, als wir müssen jetzt hier eine Paartherapieübung machen. Mhm. Wie findet ihr die Idee?
Ich finde die cool.
Ich finde die auch cool. Erster Gedanke ist, ich finde das ein bisschen viel.
So, okay. Also, und jetzt geht es dann ums Verhandeln. Wie viele würdest du denn machen wollen?
Findest du das nicht viel? Nee, also, ganz ehrlich.
Das muss ja nicht sein, wir blocken 24 Stunden aus dem Kalender.
Ja, gut.
Weil das würde uns beide stressen. Das,
genau.
Das, ja, aber das ist dann deine Sorge, aber das meine ich nicht. Aber wir kommen nie an den Punkt im Alltag zu sagen, jetzt schaffen wir das.
Das stimmt.
Also, das
du denkst dann so, das kann eine Massage sein.
Das mal zu etablieren oder das mal auszuprobieren.
Ja, cool. Mhm.
Tapp die Wette Geld.
Super.
Date Nights sind nicht optional. Genauso wenig wie der tägliche Austausch, wie war dein Tag, was hat dich heute am meisten beschäftigt. Weil ohne Zeit zu zweit kann sich eine Beziehung nicht entfalten. Und es kommt gar nicht drauf an, wie häufig das ist. Es braucht eine Regelmäßigkeit, es braucht eine Verlässlichkeit dafür und es braucht vielleicht auch ein bisschen Einsatz. Die Intervention, die ich den beiden vorschlage, die mache ich mit vielen Paaren und ich weiß, dass sie gut funktioniert, weil diese Zeit zu zweit, die ich wirklich plane, die ist unglaublich wertvoll. Das kann man mit Geld nicht bezahlen. Ein Babysitter kann Beziehungen retten. Und das Geld sollte man investieren. Und Date Nights, bitte, bitte, glaubt mir, sind notwendig für eine glückliche Beziehung.
Pauline steigt da ja auch sehr schnell drauf ein. Super Idee, finde ich klasse. Miri im Grunde ja auch, ne? Die sagt, ja, ich verstehe das schon, aber ich hatte schon den Eindruck, diese Verhandlung über wie viele Date Nights, wie lange sind die, das war zäh.
Das kommt bei Paaren tatsächlich häufig vor. Aber noch häufiger erlebe ich, dass beide Partner sagen, ja, das machen wir jetzt dann 3-mal im Monat. Und ich mir denke, oh, das ist ein hoher Anspruch. Und so einen hohen Anspruch, den finde ich noch schwieriger als das zähe Ringen um 1-mal im Monat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Paar das 3-mal im Monat nicht hinbekommt und dann frustriert ist und dann möglicherweise das ganze Ritual zu Grabe trägt, ist viel höher, als wenn sie es nur bei 1-mal im Monat machen, aber das dann wenigstens richtig durchziehen.
Als nächstes machst du mit Miri und Pauline eine Übung und da sagst du, die ist sehr herausfordernd für die Paare.
Es geht darum, die Erwartungen an sich selbst und an die Partnerin zu überprüfen. Das ist deswegen herausfordernd, weil wir so ein bisschen gelernt haben, dass man Erwartungen ja nicht haben darf. Aber gleichzeitig haben wir sie. Wir gehen ja eine Beziehung ein, weil wir uns davon was erhoffen. Und zwar, dass wir uns dadurch besser fühlen, glücklicher fühlen, verbundener fühlen, als wenn wir alleine wären. Und das bedeutet, wir haben auch Erwartungen an diese andere Person. Meistens sind das heimliche Erwartungen. Also sowas wie, eigentlich wünsche ich mir, dass du mich rettest vor dem Alleinsein. Eigentlich wünsche ich mir, dass du mich rettest aus dem Chaos, in dem ich normalerweise bin. Die Übung funktioniert nicht, wenn die Partner in einer eskalierten Stimmung sind. Dann jemanden mit Erwartungen zu konfrontieren, stößt sofort auf Ablehnung. Deswegen ist die Übung herausfordernd und ich mache sie nur an bestimmten Stellen im Therapieverlauf. Sonst fliegt mir eigentlich eher nochmal alles auseinander.
Was muss Miriam leisten, Pauline?
Was musst du leisten?
Wofür ist sie da? Da gibt es von emotionalen Austausch bis zu erotischen Projekten, Befriedigung, alles. Ihr habt geheiratet, ihr habt euch was versprochen.
Ja.
Da hängen Verpflichtungen dran. Was muss Miriam leisten? Und umgekehrt, was muss Pauline leisten?
Das ist super schwer. Was musst du leisten? Ich glaube, dass ich mich so an diesem Begriff leisten so dran aufhänge. Ja. Also ich glaube, das ist so was, was mein Gehirn gerade total irritiert.
Ja, deswegen habe ich den auch
gewählt. Ja, ja, genau. Das,
und dann, ich denke dann, auch so im praktischen Terms. Ne?
Aber wenn ich das jetzt mal einfach intuitiv beantworten würde, dann würde ich sagen, dass ich schon, dass du schon leisten musst, für mich ansprechbar zu sein, also für mich da zu sein, mich wahrzunehmen, mich in meinen Bedürfnissen wahrzunehmen. Sei es Emotionsregulation, ne? Also wenn ich traurig bin, dann musst du leisten, das auch irgendwie mit aufzufangen. Wenn ich Projekte mir setze beruflich, dann musst du leisten, da irgendwie mitzuziehen, mich dabei zu unterstützen, auch mir den Raum dafür zu geben. Du leistest natürlich meine körperlichen Bedürfnisse auch im Sinne von Sexualität oder Intimität, von Nähe, auch so dieses greifbar für mich sein, Umarmungen, schon auch Familienleben. Familie sein, zuverlässig sein, vertrauensvolle Ebene schaffen, Wertschätzung. Das sind alles Leistungen, die du erbringst. Und die ich, glaube ich, auch immer wieder sehr stark einfordere von dir. In die Richtung, ja, ne? Also das würde ich jetzt mal sagen, ja, ist eigentlich das große, also, weite Feld.
Das ist ein großes, weites Feld.
Also,
und das Interessante ist, dass man das selten bespricht.
Ja.
Wie war das jetzt denn überhaupt für dich zu formulieren?
Also wie gesagt, am Anfang irgendwie total schwer, weil ich nicht, ja. Und dann aber total einfach, weil mir dann schon sehr viel einfällt, wo ich glaube, dass ich da sehr stark auch auf dich baue und mich verlasse und auch sehr viel einfordere, wo du sehr viel auch als meine Ehefrau leistest. Und wenn du das nicht tust, dann nehme ich das, verübel ich ja das auch direkt oder werte das als Ablehnung, weil du dann nicht so performt hast, wie ich das vielleicht erwarte auch von dir dann.
Damit hast du auch gerade ganz schön beschrieben, warum diese Zurückweisung so schmerzhaft ist. Das ist ein Deal, den du eigentlich gemacht hast.
Ja.
Und der wird jetzt plötzlich nicht eingehalten von der anderen Person.
Ja.
Miriam,
ja.
Die Frage an dich.
Kann ich einfach sagen, das Gleiche wie die?
Nein. Kannst du nicht sagen.
Ich finde es auch schwierig, zu sagen, also eine Erwartung für mich ist schon so, dass du da bist für mich. Also und du mir nimmst, wie ich bin, weil du weißt ja schon, dass ich manchmal impulsiv und direkt bin und ich erwarte, dass du da bleibst auch und diesen Stabilität mir geben. Ich erwarte auch, dass du ehrlich zu mir bist, offen mit mir reden, gut, auch die körperliche Nähe, sexuelle Bedürfnisse, ich glaube, das ist klar, aber auch, ich habe auch eine Erwartung, dass du mir lesen kann und solltest. Machst du auch ganz oft, dass du kennst meine Bedürfnisse, vor ich meine Bedürfnisse kenne, oder du sagst so, okay, jetzt musst du essen. Und du weißt auch, wenn ich an meinem Limit bin, dann übernimmst du auch. Ich habe auch eine Erwartung, dass du irgendwie sowas, weil das hast du immer gemacht, sowas Romantisches reinbringt in unsere Beziehung. Da verlasse ich mich drauf. Also ich habe ja gesagt, ich bin schon besser geworden darin, weil ich weiß, dass du das magst.
Ich erwarte Geschenke.
Nein, das ist doch so. Ich erwarte, dass du diejenige bin in unserer Beziehung, die eher das leiste, als ich, dass du diesen kleinen romantischen Sachen reinbringst. Du hast diese Woche Blumen vorbeigebracht, einfach weil ich einen schwierigen Tag hatte. Und das ist ja nicht so, wo ich sage, I'm taking it for granted. Nur, wenn so eine Frage gestellt wird, doch merke ich schon, dass das erwarte ich irgendwie auch, weil du hast das immer gemacht. Ich erwarte ja auch irgendwo, dass du irgendwie eine finanzielle Sicherheit reinbringst in unsere Beziehung. Also wenn ich ganz ehrlich bin, weil wir sind in Deutschland, ich bin umgezogen, du hast finanzielle Stabilität eher und Jobmöglichkeiten und so weiter. Und das sind harte Leistungen, das sind super harte Leistungen und Druck.
Ja, ja, das ist viel, wir schaffen das schon richtig gut.
Finde ich auch.
Ja, das schaffen wir gut, das stimmt, das kriegen wir gut hin.
Wir sind ein gutes Team, aber man muss ja auch trotzdem Teampflege machen.
Wir wollen ja auch ein gutes Team bleiben.
Genau, ja, das ist es, das stimmt.
Was hat es gebracht für die beiden in deinen Augen?
Diese Übung ist für die Differenzierung gut, um zu verstehen, welche Rolle möchte ich eigentlich spielen, welche Rolle, glaube ich, muss ich einnehmen und welche Rolle ist das eigentlich, die du einnehmen möchtest. Und so genau und präzise darüber zu sprechen, das machen die wenigsten Paare. Ich erlebe diese Übung immer als hilfreich, aber nicht immer zum richtigen Zeitpunkt.
Ist das so eine Übung, was du empfehlen würdest? Ja, geht doch mal zu eurem Partner und sag doch mal, ich erwarte das und das von dir, was erwartest du von mir? Ist das was man zu Hause mal selber probieren kann oder würdest du davon abraten, weil man, wie du gerade sagst, es kann auch einfach nach hinten losgehen?
Nach meiner Erfahrung ist diese Übung besser moderiert zu machen. Denn die Erwartungen an eine Person können schnell als Kritik aufgefasst werden. Und darauf reagieren die meisten eben mit den berühmten vier apokalyptischen Reiter der Paarkommunikation: Kritik, Verteidigung, Mauern und Abwertung. Das ist nicht hilfreich. Also dann lieber mal in einem Rahmen von einem Beziehungsworkshop oder eben einer Paartherapiesitzung mal genau über diese Erwartungen sprechen. Ich halte die für elementar in einer Beziehung.
Wie war das für euch?
Ich habe jetzt den Gefühl, als ich reingekommen bin, eher diesen so, brauchen wir das hier? Sollen wir das jetzt? What's in it for us? Und jetzt habe ich den Gefühl, sollten wir auf jeden Fall mehr machen. Ist das doch cool? Das war cool für die Beziehung.
Ah, voll.
Weil das ist, wann nehmen wir uns, keine Ahnung, 4 Stunden, 6 Stunden, um unsere Paarbeziehung, unsere Kommunikation, unsere Bedürfnisse zu reflektieren? Nie. Ich finde es gut, das ist gut für uns.
Ja, das macht total viel Sinn, darauf zu gucken, sich auszutauschen darüber und nicht immer in den gleichen Kommunikationsstrukturen, wie wir das sowieso immer machen, sondern mit jemandem Dritten im Bunde die Dinge einfach nochmal aufzugreifen und auch ich Dinge viel besser auch annehmen kann, wenn das nochmal anders formuliert wird oder von jemand anderem, also über Bande gespielt wird, als wenn wir immer uns gegenseitig die Argumente zuschieben.
Ja.
Das macht total viel Sinn.
Das ist das Schönste, was eigentlich passieren kann, dass diese Nähe so intensiv empfunden wird, wie damals, als man sich verliebt hat. Und diese Nähe zu spüren, das lässt sich auch nach vielen Jahren Ehe und Beziehung wiederherstellen. Dafür gibt es Werkzeuge und ich kann nur empfehlen, sich von sowas inspirieren zu lassen und zu sagen, das will ich auch mal ausprobieren.
Wenn ich mir jetzt das Beispiel angucke, Pauline und Miriam. Ich sag mal, die eine Ordnungsfreak und die andere eher intuitiv. Was müssen die beiden machen, damit das zusammenpasst und nicht aufeinander kracht?
Die müssen vor allem erfahren, dass die Strategie der Partnerin durchaus taugt und dass man die auch mal machen lassen kann. Dazu gehört auch, dass man das Scheitern der ersten Versuche akzeptiert und gemeinsam darüber lachen kann und nicht sagt, okay, das ganze Projekt ist jetzt hinfällig, bloß weil es einmal nicht geklappt hat.
Und da stellt man auch wieder so eine Nähe her zwischen den Partnern, die man vielleicht auch schon seit Jahren nicht mehr hatte. Und es ist möglich, auch nach Jahren zwischen zwei Partnern eine Nähe wiederherzustellen. Da brauche ich noch mal ein paar Tipps von dir. Wie geht das? Also wie schaffe ich es tatsächlich, auch wenn ich schon ganz, ganz viele Jahre zusammen bin, immer noch wieder zu dieser Nähe zurückzufinden?
Indem ich Möglichkeiten schaffe, dass ich tatsächlich meine innersten Gedanken, meine geheimsten Sehnsüchte, auch meine Ängste formulieren kann, im Wissen, dass ich dafür nicht abgelehnt werde. Diese Erfahrung zu machen, ich darf das sagen und mein Partner, meine Partnerin liebt mich dennoch, das schafft Verbindung.
Vielen Dank, Erik. Und ja, Ratschläge und Tipps braucht auf jeden Fall auch unser nächstes Paar in der nächsten Folge. Da geht es um Holger und Katharina. Ja, man könnte sagen, die sind da im verflixten 7. Jahr.
Aber wenn ich ausspreche, dass ich Angst davor habe, dass es nicht funktioniert, dass wir es schaffen, dann könnte sich mein Gehirn, meine Psyche darauf einstellen, Holger, das schaffen wir sowieso nicht. Und dann brauche ich aber auch keine Arbeit da investieren.
Beide sagen, diese Therapie ist unsere letzte Chance. Sie haben schon eine Tochter, Baby Nummer 2 ist auf dem Weg und genau da ist so ein bisschen das Problem, denn Holger sagt, Katharina ist nur noch Mama, die ist nicht mehr meine Partnerin, ihr fehlt die Bindung, auch in sexueller Hinsicht. Aber statt dass die beiden darüber reden, zieht er sich sehr zurück, Katharina fühlt sich abgewiesen und das macht die ganze Situation noch schlimmer. Und da erhoffen sich beide ganz große Hilfe von Erik. Und wenn ihr jetzt schon wissen wollt, wie es da weitergeht, dann geht in die ARD Audiothek, da gibt es die 4. Folge jetzt schon exklusiv für euch. Und wo wir gerade bei der Audiothek sind, außerdem findet ihr dort auch Lisas Paarshit mit der wunderbaren Lisa Ortjes. Sie spricht mit ihren Gästen über all das, was Paare beschäftigt. Über Streiten, über Affären, über Sex, über nervige Schwiegermütter, über schweigsame Männer und vieles, vieles mehr. Also ab in die ARD Audiothek. Reinhören lohnt sich. Das war die Paartherapie mit mir als Host. Ich bin Maria Richter. Die Formatentwicklung kommt von Kira Drössler. Das Sounddesign kommt von Isola Music. Producer sind Olli Kleist und Michi Boddo. Redaktion Sascha Sommer.